Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Davon sind immer so 6, 7 Autoren mit uns unterwegs, hier auf der Leipziger Messe und auf anderen Events und Lesungen. Und heute, ich will mich auch nicht so lange mit Vorrede aufhalten, lesen hier Raven Dietzel aus Detmold und Susanne Stengel aus Ellwangen. Zwei fantastische Autoren und ich ziehe mich jetzt so in meinem Sessel hier etwas zurück und überlasse den beiden Damen die Bühne. Schön, dass ihr da seid und dann viel Glück. Ich hoffe, dass noch einige dazukommen und schön, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich hier auf der Leipziger Messe. Danke.
Ja, hallo. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier zur Lesung. Mein Name, wie Herr Rosarius schon sagte, ist Susanne Stengel. Ich komme aus Ellwangen in Baden-Württemberg und lese Ihnen heute aus meinem Debütroman vor und Draußen Frühling. Und Draußen Frühling handelt von zwei Personen, die zu unterschiedlichen Zeiten einen Weg aus einer schwierigen Situation suchen. Beginnen möchte ich mit der Person Augustin, dessen Geschichte spielt im Jahr 1334. Als Augustin seiner Herrin in ihrer Stube gegenübertrat, hatte sie bereits sehnsüchtig auf ihn gewartet. Die Arme auf die Lehnen gestützt, saß sie zusammengesunken auf einem hölzernen Stuhl, der mit wollenen Tüchern ausgelegt war, um ihren gebrechlichen Körper zu entlasten. Die Beine hatte sie auf einen Schemel hochgelegt. Nicht nur die Farbe ihres Gesichts war verblasst, auch die schimmernden Farben ihres Obergewandes hatten an Glanz verloren. »Du bist spät, mein Junge. Ist etwas vorgefallen?« Sie hob den Kopf leicht an und fing seinen Blick ein. »Nichts, was euch beunruhigen müsste, werteste Herrin. Es lag an den Rosen im Klostergarten. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich euch mitbringe. Alle duften aufs Herrlichste und ihre Farbenschönheit blendete mich. Sagt selbst, ist ihr Duft nicht wie frischer Morgentau?« Augustin streckte seiner Ziehmutter den Rosenstrauß entgegen. Tief sog sie den Geruch der frischen Blumen ein und blickte träumerisch ins Leere. »Du hast recht. Ihr Duft zaubert mir die Kraft des anbrechenden Morgens herbei, die ich schon so lange vermisse. Ich verzeihe dir die Unpünktlichkeit. Setz dich nun aber nieder und lies mir vor.« Augustin nahm sich einen Hocker und setzte sich Cecilia zu Füßen. Er las und las. Immer wieder warf er dabei einen Blick auf ihr Gesicht. Sie hatte die Augen geschlossen, schien ihm still zu lauschen. Endlich sagte sie mit schwacher Stimme: »Augustin, du kannst jetzt gehen. Ich bin müde. Sag der Dienerin, sie soll mich gleich zu Bett bringen. Ich werde heute keine Mahlzeit mehr einnehmen.« »Kann ich noch etwas für euch tun?« fragte er besorgt und kniete sich neben ihrem Stuhl nieder. »Nein, es ist gut. Geh jetzt und lass dir das Essen munden. Heinrich hat Kaninchen von der Jagd mitgebracht. Die Köche haben bestimmt eine gute Fleischsuppe daraus gekocht.« »Dann wünsche ich euch eine angenehme Nacht und erholt euch gut, werteste Herrin.« »Danke, Augustin. Ja, das Alter, das nimmt mir immer mehr und mehr meine Kräfte und ich fühle das Ende nahen. Deshalb mache ich mir Sorgen, wegen dir und deinem Bruder. Versprich mir, dich immer mit Heinrich zu vertragen.« Sie sah ihn trotz ihrer Müdigkeit aus durchdringenden, wachen Augen an, die keinen Widerspruch duldeten. Augustin fühlte sich überrumpelt. Wenn es nach ihm ginge, hielte er sich gänzlich von Heinrich fern. Noch konnte er sich ihm gegenüber beherrschen. Doch sollte Heinrich einmal handgreiflich werden, wusste er nicht, was geschehen würde. »Augustin, ich bitte dich, versprich es mir bei allem, was dir heilig ist.« »Ich verspreche es, werteste Herrin«, presste Augustin gequält hervor und sah ihr dabei nicht in die Augen. Am nächsten Morgen stand Augustin wie immer vor Sonnenaufgang auf, um sein tägliches Gebet zu verrichten. Als er plötzlich vor seiner Kammer aufgeregtes Gemurmel und Schritte hörte, die eilig näher kamen. Gleich darauf pochte es heftig an der Tür. »Schnell, Augustin, komm, die Herrin liegt im Sterben«, rief Hugo, der älteste Diener, auf Rufelsen. Augustin eilte in das Schlafgemach seiner Ziehmutter. Der beißende Geruch schwelender Kräuter empfing ihn. Zarte Nebelschwaden stiegen aus kleinen Eisenschalen empor, in denen die Kräuter verbrannt wurden. Die Gutsherrin lag mit geschlossenen Augen und schwer atmend in ihrem Bett. Urban kniete vor dem Bett, kraftlos und in sich zusammengesunken. Seine gefalteten Hände lagen auf der Bettdecke. Sein graues Haupt war ihm auf die Brust gefallen. Im Schein der brennenden Kerzen warfen die Körper von Urban und Cecilia bizarre Schatten an die bemalten Wände. Augustin meinte gar, eine Teufelsfratze darin zu erkennen. Vor Schreck bekreuzigte er sich, kniete vor der Sterbenden nieder und flehte Gott um Gnade an. Inbrünstig hoffte er, dass die Schattenwahrnehmung kein schlechtes Omen bedeutete. Die Tür öffnete sich und Heinrich kam hereingestürmt, gefolgt vom Pfarrer. Erst jetzt fiel Augustin auf, dass Heinrich gefehlt hatte. Der Geistliche trat auf die Sterbende zu, salbte sie auf der Stirn und erteilte ihr den Segen. Dann betete er auf Lateinisch die Sterbegebete. Augustin, der mit den Gebeten vertraut war, murmelte leise mit. Er bemerkte dabei nicht die missgünstigen Blicke seines Bruders. Als die ersten Sonnenstrahlen das Zimmer erhellten, verschied die Herrin. Und gleichzeitig jaulte der Hund im Hof, als ob er ihren Tod gespürt hätte und wüsste, dass eine neue Zeit anbricht. So, das war es nun von Augustin, in welcher Situation er sich befindet. Und dann gibt es noch einen zweiten Handlungsstrang in diesem Roman, der handelt von Amanda Schäfer und der spielt in der Gegenwart. Auch hier möchte ich Ihnen eine kurze Szene vorlesen. Herr Rieger, der Notar, hatte mich an der Tür empfangen und ins Büro gebeten. Ich sollte schon mal Platz nehmen. Es würde noch etwas dauern, meinte er. Erstaunt und etwas hilflos hatte ich ihn angeschaut. Er zuckte nur mit den Schultern und verschwand ins Vorzimmer. Also setzte ich mich und wartete ab. Durch die geschlossene Tür konnte ich ihn mit seiner Sekretärin reden hören. Offensichtlich verstanden sie sich gut, denn die Frau kicherte ständig, wenn er sprach. Endlose Minuten verstrichen. Herr Rieger scherzte immer noch mit der Frau. Warum dauerte das denn so lange? Missgestimmt schweifte mein Blick in dem karg eingerichteten Büro auf und ab. Hier möchte ich nicht arbeiten, schoss es mir durch den Kopf. Und ich freute mich über mein neu renoviertes Büro mit dem schwarzen ledernen Chefsessel und der frischen gelben Farbe an der Wand. Meine Hände lagen arglos im Schoß auf meinem Rock. Trotz der Sommerhitze waren sie feucht und kalt. Ich holte ein Taschentuch aus meiner Handtasche hervor und wischte sie ab. Dann blickte ich zum wiederholten Male auf meine Armbanduhr. Mist, das wurde knapp. Wenn ich nicht bis 15 Uhr zurück war, schaffte ich es nicht mehr, die Gehälter der Mitarbeiter anzuweisen. Unwillkürlich griff ich nach einer Haarsträhne an meinem Zopf und spielte mit den Fingern darin. Ich hatte die Haare wie jeden Tag streng zurückgestrichen und im Nacken zusammengebunden. Nur so konnte ich meine wallende, blonde Mähne bändigen. Durch das weit geöffnete Flügelfenster strömte eine drückende Schwüle in den Raum. Seit Tagen hatte die Sonne erbarmungslos vom Himmel gebrannt und ihre Hitze staute sich nun wie eine Dunstglocke über der Stadt. Schleichend verdunkelte sich der Himmel, ergriff Besitz von der Welt, legte sich wie ein lautloser Schleier über alles Leben. Eine knisternde Stille lag in der Luft. Nicht einmal mehr Vogelgezwitscher drang herein. Mit einem Satz sprang die Tür auf, das Licht wurde angeknipst und Herr Rieger kam mit einem geschwätzigen Mann herein. Er bot ihm den freien Stuhl neben mir an. Der Fremde nickte kurz zur Begrüßung in meine Richtung und ließ sich, während er weiter auf Herrn Rieger einredete, lässig auf den Stuhl plumpsen. Und der Zug hatte Verspätung und... Ist schon in Ordnung, Herr Lichtenstein, jetzt sind Sie ja da. Lichtenstein? Diesen Namen hatte ich noch nie zuvor gehört. Wer war der Fremde? Und was hatte er hier bei der Testamentseröffnung zu suchen? Skeptisch musterte ich den Unbekannten. Er lächelte mich verschmitzt an und zugleich klopfte mein Herz wie verrückt. Ich wollte mich seinem Blick entziehen, aber da leuchtete ein Glitzern in seinen dunklen Augen auf. Es fing mich ein und zog mich magisch in seinen Bann, ohne dass ich dagegen ankam. Herr Rieger räusperte sich hörbar und ich hatte enorme Mühe, mich wieder zu sammeln. Innerlich schimpfte ich mit mir. Eigentlich hatte ich im Moment keinen Kopf und schon gar keine Zeit für irgendwelche Bekanntschaften. Und dies hier war nun wirklich kein Ort zum Anbändeln. Trotzdem hatte dieser Fremde in mir etwas erweckt, das mich völlig durcheinander brachte. Ein lange verschüttetes Gefühl kam zum Vorschein. Unbändige Sehnsucht, ungestilltes Verlangen flammten in meinem Inneren auf. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Frau Schäfer, Herr Lichtenstein, ich habe Sie vorgeladen zur Testamentseröffnung von Herrn Edgar Schäfer. Ich verlese nun den letzten Willen des Verstorbenen. Der Notar nahm den Umschlag in die Hand, öffnete das Siegel und nahm die Blätter heraus. Der Schweiß bahnte sich seinen Weg an der Innenseite meiner Arme und ein süßlicher Geruch stieg in meine Nase. Verlegen nahm ich mein Taschentuch zur Hand und versuchte unauffällig, die Schweißtropfen abzutupfen. Es gelang mir nicht. Voller Verzweiflung klemmte ich die Achseln fest zusammen, verschränkte meine Arme vor der Brust und schwitzte noch mehr. Mein ganzes Vermögen, die Firma und das Wohnhaus, erben je zur Hälfte meine Adoptivtochter Amanda Schäfer und mein leiblicher Sohn Ralf Lichtenstein. Sohn? Vater hatte einen Sohn? Ich taumelte, suchte nach Halt und meine feuchten Hände krallten sich fest in meine Oberarme. Spucke sammelte sich in meiner Mundhöhle an, ich schluckte heftig. Doch nur widerwillig gluckste der Speichel durch meine Kehle hinunter. Frau Schäfer, ich frage Sie noch einmal, nehmen Sie das Erbe an? Wie durch eine Nebelwand drangen die Worte des Notars an mein Ohr. Ich würgte heftig und presste schließlich ein kaum hörbares Ja hervor. So, und wie es dann jetzt weitergeht mit Amanda, wie sie mit der Situation fertig wird, können Sie gerne nachlesen. Dem Buch und draußen Frühling gibt es am Stand Garten der Poesie. Vielen Dank.
Danke. Guten Morgen, mein Name ist Raven Dietzel. Ich bin eine junge Autorin, Lyrikerin, Illustratorin aus dem schönen Lippe. Ich will auch gar nicht viel sagen. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Sie bekommen heute von mir eine Kurzgeschichte und ein Gedicht zu hören. Und der Rest ist selbsterklärend. Ein harmloser Selbstmord. Ich stieß mit dem Fuß die schäbige Tür an. Sie schwang langsam auf, denn sie war nie abgeschlossen. Das hatte zweierlei Gründe. Zum einen war diese Wohnung Teil eines hässlichen, grauen und schlecht gewarteten Plattenkomplexes, wobei der letzte dieser drei Umstände der maßgebliche dafür war, dass das Schloss nicht funktionierte, seit ich denken konnte. Es war einst bei einem Einbruch kaputt gegangen oder irgendein Kerl hatte seiner Göre die Tür eingetreten. Seitdem hatte sich wohl niemand in der Verantwortung gesehen, es zu reparieren oder jemand anderen dafür zu bezahlen. Als der neue Mieter einzog, war die kaputte Tür längst Standard. Jener neue Mieter war übrigens der zweite Grund dafür, dass die Tür stets offen war. Moss traute niemandem zu, etwas Schändliches wie Einbruch oder Diebstahl zu begehen. Er war der vertrauensseligste Mensch, den ich kannte. Und er hatte keine Ahnung von der Welt. Dass seine Rechnung bisher aufgegangen war und in den paar Jahren, die er in der schmutzigsten Wohnung inmitten jener Plattenbausiedlung wohnte, die höchste Kriminalitätsrate der Stadt aufwies, niemand die Gelegenheit genutzt hatte, bei ihm einzusteigen, lag daran, dass Moss einfach nichts Wertvolles besaß. Möglicherweise hatte sogar schon der eine oder andere lange Finger in seiner Wohnung gestanden, hatte über die Berge von Zeitungen, Verpackungen und Tand, den niemand brauchen konnte, die Courage verloren und war wieder gegangen. Hier etwas mitnehmen würde er nur, wenn er dafür bezahlt würde. Ich konnte mir gut vorstellen, dass es genau so passiert war. Den Anblick von Moskaus kannte ich gut und ich hatte mich längst daran gewöhnt. Und heute merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. »Wo bist du, Mos?«, fragte ich halblaut, während ich meinen Körper vorsichtig durch die instabilen Wälle aus allerlei Gegenständen manövrierte. Das meiste hier war an seinem Platz, doch an zwei Stellen waren tiefe Schneisen gerissen. Ich bückte mich und hob auf, was die Wühlerei an dieser Stelle zutage gefördert hatte. Alte Zeitungen, vom Datum her so unaktuell, dass sie außer in der Tiefe von Moskaus wohl nur noch in einem Archiv zu finden waren. Ich legte sie zur Seite und setzte meinen Weg fort. Die Wohnung hatte zwei Zimmer und auch wenn der Überblick schwer fiel, war ich mir sicher, dass Moss in diesem hier nicht war. Ich hatte ihn bei den Containern kennengelernt. Damals hatte ich herumgelungert, schon mittags getrunken, Leute angepöbelt und mit Steinen Zielübungen an parkenden Autos durchgeführt. Ich war in die Siedlung gezogen und wusste rasch, woher der Wind wehte, weshalb ich bald zu einer der drei stärksten Gangs gehörte. In einer kleinen Gruppe saßen wir jenes Tages, hatten im Rücken eines der zahllosen Graffitis, die in diesem Stadtteil überall die grauen Wände verunzierten, während wir die Straße überwachten. Ein paar Kinder hatten uns schon ihr Lunch und natürlich einen beträchtlichen Teil ihres Taschengeldes überlassen. Und einer war erst dazu bereit gewesen, nachdem seine Magengrube Bekanntschaft mit meiner Faust gemacht hatte und danach seine Nase mit dem Stiefel eines der anderen. Ab jetzt würde er fraglos immer zahlen. Aber dann kam eine vollbepackte Gestalt die Straße entlang. Ich lungerte ja noch nicht lange in diesem Bezirk. Von daher kannte ich den kleinen Kerl nicht, der kaum mehr wiegen mochte als die Schulkinder. Ich stand auf und wollte ihm meinen Fuß in den Weg stellen. Aber einer der Jungs hielt mich zurück. Lass ihn durch. Diesen humpelnden, dumpfsinnigen Idioten? Warum? Ich kenne ihn, sagte der Gangleader gleichmütig. Das ist Moss. Der hat nichts. Was ist dann mit den ganzen Tüten? Wollte ich wissen. Moss hatte uns fast erreicht. Wenn du Wert auf einen Haufen Müll legst, kannst du ihn ausquetschen, erklärte einer der anderen und sein Tonfall war fast drohend. Aber das ist Moss und der tut keinem was, also lass besser die Finger von ihm. Als Moss uns schließlich erreicht hatte, lächelte er, wobei er einen Mund voller schiefer Zähne entblößte und er grüßte. Es passierte etwas, womit ich im Leben nicht gerechnet hätte. Die starken Kerle um mich herum grüßten zurück. Und einer von ihnen schenkte Moss sogar eine leere Dose. Damals verstand ich nicht, dass keiner der schweren Jungs Moss auspresste und sei es auch nur zu seinem Vergnügen. Tatsache war, dass kein Schutzgelderpresser, Zuhälter, Schlagringträger oder anderer aggressiver Schläger Moss je etwas zuleide tat. Er kam in aller Harmlosigkeit daher und irgendwie färbte das ab. Auch auf mich. Heute kam ich manchmal vorbei und brachte Moss etwas zu essen. Es konnte passieren, dass er vergaß, etwas so Grundlegendes wie Brot mitzunehmen, wenn er seine Taschen mit Müll füllte. Inzwischen hatte ich den Durchgang zum anderen Zimmer erreicht. Ich erstarrte für einen Moment. Inmitten des ordentlich sortierten Chaos lag Moss auf einem Stapel Zeitungen. Um ihn herum waren bunte Papierfetzen verteilt, die er aus den Umschlägen verschiedener Magazine gerissen hatte, und darauf lag ein einzelnes weißes Blatt mit großen, ungeübten Buchstaben beschrieben. Ich bahnte mir meinen Weg dorthin und hob es hoch. Es war ein Brief. Rechtschreibung und Grammatik hätten jeden Deutschlehrer in die Flucht geschlagen, aber dieses Viertel kannte ohnehin wirksamere Methoden, solche loszuwerden. Und nachdem ich die wenigen Zeilen gelesen hatte, erkannte ich einen Abschiedsbrief. Gestern habe ich verstanden, wie böse die Menschen sind, war der erste Satz. Irgendetwas, das Moss gesehen oder gelesen hatte, musste bei ihm Eingang gefunden haben, wo sonst alles abprallte. Er hatte plötzlich erkannt, dass nicht alle Menschen nur lieb und nett waren. Und mit seiner erstaunlichen Sicherheit zu wissen, wo was liegt, hatte er einige alte Zeitungen hervorgekramt. Was er in ihnen gelesen hatte, hatte ihn nur bestätigt. Die Menschen waren schlecht. Sie verübten Morde, missbrauchten Kinder, vergewaltigten Frauen, führten Kriege, rotteten Arten aus. Ich war mir nicht sicher, ob Moss alles verstanden hatte, doch es hatte gereicht, ihn nachhaltig zu beeindrucken. Die Zeitungen, auf denen er lag, waren ganz aufgeweicht von seinen entsetzten Tränen. Und dann war er auf einen Artikel über einen Selbstmörder gestoßen. Jener Mann hatte das allgemeine Elend nicht mehr ertragen und nicht mehr leben wollen. Und aus irgendeinem aberwitzigen Grund hatte Moss sich das in einer unüberlegten Aktion zu Herzen genommen. Ich legte das Blatt zur Seite und betrachtete den mageren, keineswegs schönen, kleinen Mann, wie er in seinen schäbigen Kleidern dalag. Ja, er hatte keine Ahnung von der Welt. Ich griff ihn bei den Schultern und richtete ihn auf. Und dann passierte, womit ich schon fast gerechnet hatte. Moss schlug die Augen auf. Er erkannte mich, sah dann den Brief und verstand, dass etwas an seinem Selbstmord nicht funktioniert hatte. Tränen stiegen in seine Augen und er versuchte vergeblich, sich zu artikulieren. »Du willst wissen, was du falsch gemacht hast?« vermutete ich. Moss nickte. »Ist ganz einfach. Wenn man nicht mehr leben will, dann bringt man sich um.« Ich nahm ihn in den Arm, denn inzwischen weinte er richtig. »Aber, Moss, man bringt sich nicht nur dadurch um, dass man nicht mehr leben will.« Und ich wusste beim besten Willen nicht, ob ich über ihn lachen oder weinen sollte. Nun folgt mein unveröffentlichtes Gedicht »Fünf Welten« und den Titel sollten Sie beim Hören einfach ein bisschen im Sinn behalten. Fünf Welten. Früh am Morgen, bevor die Sonne scheint, steht eine Frau vorm Spiegel und schaut sich nicht an. Sie heißt Mary Lou. Sie zittert. Sie weint. Und weil sie Tränen nicht leiden kann, meidet sie den Blick in ihr müdes Gesicht. Er gleitet über Keramik und Chromarmatur, über weiße Fliesen. Die Schränke sind schlicht. Sie denkt an Liebe und an sich selbst mit nur und schaut schließlich an sich hinab. Sie sieht blaue Flecke und rote Striche. Nach kurzem Zögern wäscht sie knapp das Blut aus den Kratzern und betupft die Stiche. Sie wird keinem erzählen, was ihr nachts geschieht. Man sagt jedem das Seine, so auch diese Sitte. Sehr still jedoch hofft sie, dass jemand es sieht. Es sind hässliche, böse Schnitte. Durch die großen Fenster scheint Vormittagssonne in die Lounge des Hotels, wo man Frühstück hält. Mary Lou trinkt Kaffee. Eine kurze Kolonne alter Leute hält Einzug. Da explodiert die Welt. Sie bricht in Toast und Eier und Camembert und Millionen von Scherben und fliegt durch den Raum. Die Menschen wirbeln wie Puppen umher. Mary Lou begreift all das kaum. Sie weiß nichts von dem Attentäter, als sie unter einem Tisch und einem toten Mann hervorkriecht. Man erklärt es ihr später, dann nimmt ein Sanitäter sich ihrer an. Bis dahin liegt sie für viele Stunden neben einem Glas Konfitüre. Die Sorte ist Quitte. Sie blendet Leichen aus und die eigenen Wunden. Es sind schmerzhafte, böse Schnitte. Die Sonne brennt mittags erbarmungslos. Mary Lou stolpert über zerbrochenen Stein. Das Trümmerfeld ist endlos groß und sie selber fühlt sich winzig klein. Sie findet nicht ihren Mann und das Kind. Keine Verwandten, Freunde, nicht mal ihren Hut. Aber sie findet Menschen, die auch auf der Suche sind. Mutlos machen sie einander Mut, dann verlaufen sie sich zwischen den Wänden. Mary Lou hat nichts außer Durst und Zeit. Verzweifelt gräbt sie mit bloßen Händen in den Haustrümmern, bis sie vor Schmerzen schreit. Dann tönen fern Flieger und sie läuft panisch weg. Ihr schmerzt jeder der stolpernden Schritte. Sie knickt und fällt, rutscht durch Steine und Dreck. Es sind schmutzige, böse Schnitte. Es ist Nachmittag und die Sonne steht tief. Im Spital schlürft mit mutlosem Blick Mary Lou die bis eben nach narkosiert schlief, zur Toilette und danach zurück. Sie ist auf ihrem Zimmer seit gestern allein. Das ist gut. Sie will niemanden sehen. Sie fragt sich, wie viel Sinn es macht, hier zu sein und wie viel Ärger, einfach zu gehen. Anstatt das zu tun, setzt sie sich stumpf auf eines der Krankenhausbetten und befühlt die Naht an ihrem Rumpf. Die Operation kann sie nicht retten. Der Arzt gab Mary Lou noch ein halbes Jahr und das ist bereits bei der Mitte. Das Medikament macht sie dumpf und starr. Es sind sinnlose, böse Schnitte. Die Sonne sinkt hinter den Bäumen nieder. Mary Lou stopft ihre Pfeife mit Kraut. Junge Leute singen am Feuer Lieder. Sie singen fröhlich und laut. Manche tanzen auch. Und Mary Lou staunt nach dem Tag über so viel Energie. Sie selbst lehnt am Brunnen und schaut ihnen zu. Sie bereut ihre Arbeit nie. Gedanken verloren gibt sie sich Glut und bläst einen Ring in den Wind. Sie wird allmählich älter. Doch noch packt sie gut und kräftig mit an, wenn die Heuernten sind. Zurzeit sind arbeitsame Wochen. Von 12 Tagen Ernte war dies erst der dritte. Das Stroh hat Mary Lou's Arme zerstochen. Doch sie weiß, es sind gute Schnitte. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, ich danke den beiden Autoren vom Garten der Poesie für ihre Beiträge. Wenn Sie mehr von uns wissen möchten, wir sind vertreten in Halle 5, C303. Wir würden uns freuen. Dort gibt es auch noch mehrere Bücher von den beiden Autoren. Und ich danke Ihnen, dass Sie hier so schön uns zugehört haben. Vielen Dank und noch einen schönen Tag auf der Leipziger Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.